Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger.
Mein Name ist Andreas von Gunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, der Rechenschaftsbericht ist rausgekommen und du hast dir den, glaube ich, genauer angeschaut, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, das stimmt, Andi. Wir haben über den Jahresbericht oder den Tätigkeitsbericht von der Datenschutzbeauftragten vom Kanton Zürich kürzlich geredet. Unterdessen ist auch der Bericht vom EDIB rausgekommen. Das ist der Tätigkeitsbericht 2023-2024. Der heisst so, weil in Bezug auf den Datenschutz geht es Jahr vom 1. April bis am 31. März. Beim Öffentlichkeitsgesetz hingegen ist es Kalenderjahr. Also der Bericht datiert vom 31. März 2024 und ist jetzt kürzlich veröffentlicht worden. 106 Seiten, so richtig oldschool, also wenn ich es ja auch gern habe. Also es gibt die als E-Paper, aber auch als PDF und druckt. Wirklich so ein vollwertiger Bericht mit Vorwort, Inhaltsverzeichnis. Es hat das Organigramm von der Behörde drin, es hat jenste Diagramm, Statistiken, Kennzahlen. Wirklich also ein sehr schöner Bericht, muss ich sagen. Wird eine Transparenz hergestellt, zum Beispiel über die Teilnahme an Veranstaltungen vom EDIB. Was dort noch fehlt, haben wir auch schon gehabt, ist noch Berichterstattung oder Veröffentlichungen dazu. Zum Beispiel seine Slides. Aber alles in allem wirklich ein sehr guter Bericht. Du kannst die Shownotes verlinken, wie auch die Medienmitteilung. Die hat den Titel «Digitalisierung unterschätzt Persönlichkeitsschutz, Öffentlichkeitsprinzip und Rechtsstaat». Andi, hast du viel mitbekommen von diesem Bericht?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe gewusst, dass der jetzt veröffentlicht worden ist, aber ich habe dann nichts jetzt gesehen, sonst in den Medien grosse Berichterstattung darüber. Oder ich habe es wahrscheinlich einfach verpasst. Es gibt manchmal so Momente, wo man gerade nicht aufspringen auf den Zug. Aber es würde mich natürlich interessieren, vor allem auch die Frage, wie fest hat er sich mit Wirtschaft beschäftigt und wie fest mit dem Staat, weil das finde ich eigentlich immer noch einen interessanten Aspekt von dieser Frage oder vom Datenschutz. Wer ist eigentlich, wem muss man eigentlich mehr auf die Finger schauen?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe jetzt auch nicht objektiv Überblick. Ich habe das ein bisschen quer gelesen etc. Ich werde dann auch noch ein paar Themen dir vorstellen. Aber ich habe das Gefühl, der Fokus ist schon stärker beim Staat gewesen. Also auch wegen der Cloud-Thematik zum Beispiel oder natürlich auch die Skandale, die wir hatten, die in den Medien gekommen sind. Aber ja, vielleicht noch andere, weißt du, wegen der Medien. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Medien haben im Wesentlichen einfach die Medienmitteilung verwurscht vom EDIB. Aber jetzt, mir ist nicht begegnet, dass man den Bericht jetzt gross angeschaut hat, also ausgewertet hat. Was natürlich auch ein bisschen für den heutigen Journalismus passt, weil mit dem, ja, mit dem EDIB-Bericht, mit dem erregst du jetzt keine Aufmerksamkeit, verkaufst keine Werbung oder zusätzliche Abos. Aber ja, wie gesagt, ein interessanter Bericht. Vielleicht noch, Andi, was schätzt du, wie viele Leute arbeiten unterdessen beim EDIB?
Also nur für den Datenschutzbereich oder einfach gerne für den Öffentlichkeitsteil, den sie noch haben, oder alle zusammen?
Beides, wie du willst.
Beides zusammen. Also ja, was will ich sagen? 50?
Ja, das ist nicht schlecht. Der EDIB hat per Berichtsdatum, also 31. März 2024, 47 Personen beschäftigt, verteilt auf 40,2 Vollzeitstellen. Davon 33 Vollzeitstellen im Datenschutzbereich. Man muss immer auch daran denken, es gibt ja nicht nur den Datenschutz beim EDIB, sondern auch das Ö, das Öffentlichkeitsprinzip. So zum Vergleich, 2005 sind es noch 22 Vollzeitstellen gewesen, 2022 27 Vollzeitstellen. Und der Sprung ist im Wesentlichen dem Datenschutz zu verdanken. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das 6 zusätzliche Vollzeitstellen, die man ihm da gegeben hat.
Die Frage ist, ob das langt für die vielen Aufgaben, die da oben sind. Ich denke, neben dem quasi schauen, dass der Datenschutz eingehalten wird in Firmen und Staat, gibt es ja dann auch noch so ein paar grundsätzliche Sachen, wo man sich immer wieder fragen muss, wie fest das eigentlich, soll ich sagen, sich anmaßt oder sagt, was man muss machen muss. Eben zum Beispiel jetzt da mit der Cookie-Banner-Geschichte, wo wir auch schon darüber geredet haben, aber auch die Frage, wie tun wir grundsätzlich mit der Übereinstimmung mit anderen Ländern umgehen? Also was passiert mit Amerika und all die Sachen, wo ich das Gefühl habe, dort müsste ja auch noch etwas passieren. Arbeiten die Leute an diesen Themen oder haben sie anders zu tun?
Dazu haben wir auch Angaben im Tätigkeitsbericht. Und zwar hat er so ein bisschen dargestellt, die Prozent, wie das verteilt ist. Und zwar Beratung ist 53,3%. Also man kann sich auch melden beim EDIB. Die haben auch eine Hotline, wo du kannst telefonisch anrufen, aber natürlich auch von Behörden, die beraten. Aufsicht, das ist jetzt du ein bisschen angetönt, denke ich, 15,7%. Information 70,8% und Gesetzgebung, also Begleitung von Gesetzgebung, Stellungnahme in Kommissionen ganz so 13,2%.
Scheint mir noch eine vernünftige Zusammenstellung zu sein auf eine Art, oder? Also ich meine, wenn man jetzt denkt, gut, man könnte sich höchstens noch fragen, ob bei dieser ganzen Gesetzesflut, die im Moment überall am Laufen ist und immer auch Datenschutzfragen im Raum stehen, wenn man sich überlegt, was alles passiert, jetzt auch da die kantonalen Polizeien, die da zusammengehalten werden und viele andere so Fragen, ob es das im Moment vielleicht ein bisschen mehr braucht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, weil das eine Momentaufnahme ist, dass das ja nicht immer gleich ist, denke ich jetzt einmal, wenn er dann muss mithelfen, bei den neuen Gesetzesvorhaben herzuschauen, oder?
Also auch das ist erstaunlich konstant, also die Anteil von der Verteilung, aber eben halt mit mehr Stellen, mit mehr Ressourcen. Also da kann man schon ein bisschen mehr Ressourcen drauf werfen. Und jetzt auch aus Sicht von den Unternehmen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass denen irgendwie, ja, also dass die irgendwie zu wenig Ressourcen im Moment haben. Wenn man so ein sieht, was sie zum Teil machen. Aber natürlich so ein subjektiver Einblick. Ja, vielleicht Andi noch eine letzte Kennzahl oder vielleicht auch schon das erste Thema, wenn es recht ist, nämlich die Data Breach Notifications, also die Meldepflicht, die es jetzt gibt, bei Verletzung der Datensicherheit. Da sind seit dem 9. Mai 2023, wo man das Online-Formular eingeführt hat, sind 245 Meldungen eingegangen. Also kann man sagen, so ein Zeitraum von einem Jahr, rund 250 Meldungen, auch noch vor dem neuen DSG, also schon vor dem Obligatorium. Ja, man kann sagen, ist das viel oder wenig? Für mich ist es ein Indikator, dass ein erheblicher Anreiz besteht, nicht zu melden.
Also ich habe auch das Gefühl, also auf den ersten Blick natürlich kann man auch sagen, also ich habe es gerade so kurz überschlagen gefunden, ja, ist eigentlich fast jeden Tag eine Meldung. Oder? Ist auf eine Art ja schon auch viel, wenn man dann vergleicht, wie oft das zum Beispiel in den Medien darüber berichtet wird, dann ist es nicht so häufig. Also schon auch, aber nicht jeden Tag. Und gleichzeitig dunkelt es mich auch, wenn man schaut, wie viele Firmen das wir haben und was da alles passiert, dass es wahrscheinlich eine rechte Dunkelziffer wird geben. Und das wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Forschungsfeld, wie hoch das die ist, oder?
Ja, da gibt es sicher kein Geld vom Nationalfonds, wenn man da anklopft. Was der EDEP da noch sagt, ist, auffallend sind Meldungen im Zusammenhang mit einem Auftragsdienstleister. Explain.servicebooking.com wird ausdrücklich erwähnt, weil es dort auch immer eben eine sehr grosse Zahl von Betroffenen gibt, die dann aufgrund von der Verletzungen einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Er sagt dann auch noch, in 57 Fällen hätte es dann Meldungen gegeben, Folgemeldungen. Also bei dem Formular kann man die Erstmeldung machen und auch Folgemeldungen. Dort habe ich noch ein Problem, auch selber schon erlebt, dass bei den Folgemeldungen kommst du keine Kopie über. Bei der Erstmeldung kommst du eine Kopie über, bei der Folgemeldung nicht. Da musst du eine Akteneinsicht nehmen, dass du weißt, was du eigentlich gemeldet hast. Also, damit du das Original hast, oder quasi. Ich hoffe, dass du es dann noch beheben. Aber das ist für mich so ein bisschen ein erstes Thema aus dem Bericht. Ja, Andi, wenn du Lust hast, können wir noch ein bisschen weitermachen. Ich habe noch ein paar Themen, die mir im Kopf geblieben sind.
Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall spannend.
Also was ich im Bericht auch sehr interessant finde, es gibt zum Teil aktuelle Herausforderungen, eben auch zum Datenschutz mit so einer FAQ, mit Fragen und Antworten. Und dort ist mir eine Frage und dann hat die Antwort besonders aufgefallen. Können mündige Erwachsene auf ihre Datenschutzrechte verzichten? Andi, was meinst
du? Ja, nein, es sind ja eigentlich Persönlichkeitsrechte, oder? Also so ein Grundsatz, grundlegende Sachen, wo du eigentlich nicht können, darauf verzichten können, wenn es mir recht ist, so vom Prinzip her, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, jetzt bist du irgendwo zwischendrin gelandet. Was eben das Datenschutz ist und das Persönlichkeitsrecht sind, wird in der FAQ auch beantwortet. Also da ist eine Empfehlung, natürlich reinschauen. Es lohnt sich auch in dem Bericht zu blättern. Der EDEB unterscheidet zu Recht eigentlich zwischen Staat, also Bundesorgan, und privaten Verantwortlichen. Bei Bundesorganen sagt er, es gibt im Grundsatz noch keinen freiwilligen Verzicht auf Datenschutzrecht, sondern Zweck, Umfang, Intensität der staatlichen Bearbeitungen, die sich aus den gesetzlichen Grundlagen ergeben. Die sind für Behörden verbindlich und sie können im Einzelfall oder bei der konkreten Anwendung nicht rechtswirksam entbunden werden. Also das entspricht auch meiner Vorstellung. Der Staat, wenn das Legalitätsprinzip braucht, eine rechtliche Grundlage. Wobei es noch spannend ist, im DSG haben wir gerade eine Ausnahme von dem, also von einem Erfordernis von einer gesetzlichen Grundlage. Dort heisst nämlich, die betroffene Person können im Einzelfall in die Bearbeitung einwilligen. Artikel 34 Absatz 4 Litera B DSG. Und vom Grundsatz her völlig richtig. Aber eben der Grundsatz wird da schon im DSG durchbrochen. Und in den Kantonen haben auch viele Datenschutzgesetze eigentlich ausdrücklich drin, dass man die Einwilligung einholen kann. Also meiner Sicht aber wirklich ein Fremdkörper ist. Also der Staat sollte nie gegenüber der Bürgerin, gegenüber dem Bürger mit einer Einwilligung arbeiten müssen.
Ja, das ist ja schon ein bisschen schräg, weil man ja eigentlich grundsätzlich sagt, alles, was der Staat macht, braucht immer eine Rechtsgrundlage. Klar kann man sagen, das ist dann natürlich die Rechtsgrundlage, indem wir eine Möglichkeit schaffen für die Einwilligung. Aber ich finde auch, das ist eigentlich komisch. Ja. Und vor allem ist da ja auch ein grosses Machtgefälle. Das tun wir ja immer wieder diskutieren, die Frage, wie eine Einwilligung überhaupt kann tatsächlich funktionieren. Und ich finde jetzt, das Verhältnis vom Staat zur Bürgerin und Bürger ist immer von einer krassen Machtasymmetrie begleitet. Und dort kann eigentlich eine Einwilligung gar nicht wirklich funktionieren.
Das ist richtig, bin ich einverstanden. Und das thematisiert er dann auch bei den privaten Bearbeitungen von Personendaten. Weil dort haben wir das Thema, dass das ein Rechtfertigungsgrund kann sein, die Einwilligung in eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung. Das ist das Konstrukt, das für die Schweiz besonders ist, was die Europäer nie so richtig verstehen. Und in den beschriebenen Jahren Verzicht, also eine Einwilligung in die Persönlichkeitsverletzung, ist datenschutzrechtlich nur wirksam, wenn vorher vollständig und interessant adressatengerecht informiert worden ist und der Verzicht wirklich einem freien Willen entspricht. Und ob das so ist, oder ein Einverständnis, dass dann rechtsgültig ist, also ist es freiwillig oder nicht, hängt von den konkreten Lebensumständen ab. Also genau das, was du jetzt eigentlich geschildert hast.
Ja, das ist doch gut, dass wir wenigstens dort ein bisschen Klarheit haben, oder? Dass wir mindestens in gewissen Fällen vielleicht sogar in Frage stellen, ob die Einwilligung überhaupt rechtsgültig zustande gekommen ist. Das sagst du sowieso auch immer, dass das ja auch sehr schwierig ist, oder?
Das ist so, wobei in der Schweiz nimmt man das eigentlich nicht so ernst, muss man sagen. Also im Anwendungsbereich der DSGV ist das viel ein grösseres Thema, so wie halt die Aufsichtsbehörden operieren. Und für das, wie eben der EDB operiert, habe ich auch wieder ein Beispiel da im Tätigkeitsbericht, und zwar ein Thema, das wir auch schon diskutiert haben, nämlich die Formulare von den Ärztinnen und Ärzten. Also wenn du als Patient zu einem Arzt gehst, dass du häufig so ein Formular überkommst, wo du musst unterschreiben. Und wenn du nicht unterschreibst, wenn du nicht alles möglich einwilligen kannst, dann sagt der Arzt vielleicht, ja, Herr Vogunten, tut mir leid, jetzt sterben Sie mangels Behandlung. Nein, das nicht gerade, im Notfall wirst du vermutlich schon noch behandelt. Aber also, es gibt Medienberichte, dass dann Patienten sich gezwungen gefühlt haben zu unterschreiben oder dass sie haben müssen den Arzt wechseln.
Genau, also ich habe lustigerweise gerade so ein ähnliches Formular, zwar nicht beim Arzt, sondern beim Zahnarzt gesehen. Und haben das auch mal fotografiert, das muss ich denen sowieso mal noch zeigen, weil das ist nämlich noch lustig gewesen. Auf der einen Seite ist es natürlich schon nicht so mit so viel Druck verbunden, wie jetzt bei einer medizinischen Untersuchung, aber sie haben schon erwartet, dass man das eigentlich unterschreibt und ausfüllt. Und dort habe ich aber einfach auch noch lustig gefunden, dass sie dann irgendetwas geschrieben haben von Datenschutzverordnung, wo seit dem September in Kraft sei, müssen wir das machen und so. Und da habe ich auch gemerkt, ich glaube, da hat auch wieder irgendjemand einfach ein riesen Durcheinander gemacht mit allem, was irgendwie an Begrifflichkeiten rum ist. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich verhebt. Das habe ich dann mit dir mal anschauen sowieso.
Ja, können wir gerne mal anschauen. Jetzt ist eben noch spannend, was der EDIP dazu sagt. Bist du auch neugierig?
Auf jeden Fall bin ich neugierig, jawohl.
Es ist noch stundig, das kann ich jetzt schon sagen, so ein Spoiler-Alert. Eben der EDIP beschreibt das. Es gibt auf Organisationen Dachverbände von der Ärzteschaft. Es wird Mitglied und ihre Partner Vorlagen für Einwilligungserklärung, die Formulare, die dienen dazu zu informieren. Also Informationspflicht, die wir jetzt ja allgemein haben im neuen DSG. Und dann aber auch Einwilligungen einzuholen, nämlich eben in Bezug ja, auf irgendwie Abrechnungsunternehmen, weitere Arztpersonen, wie es da heisst. Und sagt dann auch, ja, eben, es ging ja auch um besonders schützenswerte Personendaten. Und ja, dort braucht man grundsätzlich Einwilligung, also sonst ist es eine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung und das kann man dann mit der Einwilligung heilen. Nicht eben sagt aber auch, das muss vom Gesetz her nicht schriftlich erfolgen. Und eben, das können auch sonst ausreichend klar sein als Willensäußerung. Und das gibt es ja nach wie vor bei vielen Ärzten. Also der Arzt sagt ja, Herr Vogunten, ich würde das gerne ins Labor schicken und nachher nickst du. Oder ja, klar, bist einverstanden. Und du hast vorne nicht vielleicht schriftlich unterschrieben, dass er das darf. Aber gut, der EDIP sagt dann, ja, schriftlich dokumentierte Einwilligung werde aus beweistechnischen Gründen oftmals vorgezogen. Okay. Er verweist dann auch noch auf das Arztgeheimnis und sagt, ja, dort braucht es auch eine vorgängige Einwilligung, außer eben aus Gesetz oder so Meldeauskunftspflicht und eben gesetzliche Grundlagen. Okay. Und er sagt dann, ja, eben Patient, ein stöchsfreies Formular nicht zu unterschreiben oder auch Striche oder so vorzunehmen. Allerdings hegen Gesundheitsfachpersonen ein berechtigtes Interesse an so einer Einwilligung, und zwar auch absichtlich mit einem schriftlichen Dokument, dass man eben auch bestätigt, dass man informiert worden sei. Von dem her sagt der EDIP lapidar, ja, wer halt da die Einwilligung verweigert oder durch Streichung einschränkt, müsste damit rechnen, dass aufgrund von der Rechtsunsicherheit Behandlung abgelehnt würde. Das ist doch gerade leicht widersprüchlich. Also vorhin haben wir über die tolle FAQ geredet, völlig korrekt, und jetzt sind wir bei den Ärzten und irgendwie, ich meine, da steht jetzt auch das berechtigtes Interesse, also vom Gesetz her, wenn es ums Interesse geht, wäre es ein überwiegendes berechtigtes Interesse, was doch noch ein wichtiger Unterschied ist. Also das finde ich jetzt doch noch erstaunlich. Ja, meine, die Freiwilligkeit beim Arzt, Entschuldigung, die ist doch einfach nicht gegeben.
Also sehe ich genau gleich. Also ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass ich persönlich jetzt nicht so ein Problem habe damit, weil ich froh bin, wenn die digitaler unterwegs sind und Möglichkeiten gibt, dass meine Daten auch gut und sinnvoll eingesetzt werden können. Aber ich finde, im Prinzip ist natürlich ganz klar so, dass ich auch der Meinung bin, du kannst in so einer Situation, wenn du vielleicht gerade auch noch wirklich ein Problem hast, wo du vielleicht emotional auch durcheinander bist, kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass das ein guter Moment ist, so eine Freiwilligkeit postulieren. Das sehe ich auch ein bisschen problematisch. Ich finde da noch interessant, das heisst ja eigentlich, entweder bist du einverstanden oder du verzichtest halt auf die Behandlung. Oder? Also das ist eigentlich die Aussage von EDIP. Und ich finde, wenn wir jetzt gleich nach Europa schauen, dort wird im Moment diskutiert, dass Facebook nicht darf sagen, entweder zahlst oder wir nutzen deine Daten, oder? Das wird dann dort gross in Frage gestellt, dass man so etwas überhaupt machen darf. Und das ist ja eigentlich auch ein bisschen verrückt, was wir da jetzt sagen in der Schweiz, ja, entweder verzichtest du auf deine Persönlichkeitsrechte oder du wirst nicht behandelt. Oder? Das ist eigentlich so ein bisschen die Aussage.
Gut, ja, also ich weiss jetzt nicht, ob es vergleichbar ist mit Europa, muss man ein bisschen aufpassen, weil wir doch ganz anderes Recht haben in dieser Hinsicht. Aber ja, und darum finde ich es eben noch erstaunlich, dass der EDIP das sagt, wieso ist die Einwilligung nicht freiwillig? In vielen Bereichen, oder, muss ich froh sein, wenn ich einen Arzt habe. Es ist nicht so, dass wenn ich zum Hausarzt gehe, der mir jetzt das Formular vorlege, ich unterschreibe das nicht, er behandelt mich nicht mehr, dass ich dann zum Nächsten kann wechseln kann. Sondern ich habe dann wahrscheinlich gar keinen Arzt mehr. Oder die Formulare, oder die verbreitet sich auch, oder? Wer es noch nicht hat, hat es dann irgendwie übermorgen und so. Ich finde das schon recht fragwürdig, auch weil der Edelberg seine schön formulierte Position aus der FAQ gerade wieder aufgibt im praktischen Fall. Wieso auch immer.
Auf jeden Fall ein interessanter Fall.
Noch etwas Letztes, noch eine Kleinigkeit. Ich glaube, wir können noch in weiteren Folgen dann noch über Fälle aus dem Bericht reden, auch vielleicht mal über Fälle aus eben den Kantonen. Beim Kanton Zürich haben wir schon ein bisschen gemacht. Das ist jetzt einfach nur noch ganz kurz, aber auch noch spannend. Da hat es eine informelle Vorabklärung vom EDIP. Der EDIP macht sehr gerne informelle Verfahren mit allen Vor- und Nachteilen für die Betroffenen. Da ist aber um eine Immobilienverwaltung gegangen und die haben datenschutzrechtlich fragwürdige Kriterien im Bewerbungsformular für Mietwohnungen gehabt. Andi, was denkst du? Was haben sie abgefragt?
Gute Frage. Sexuelle Orientierung oder die politische Haltung?
Ja, nicht schlecht. Es ist nicht das gewesen. Also, es geht eben ums Bewerbungsformular. Und dort sagt EDIP, ja, so die zu erwarten zulässigen Fragen, Personalien, Finanzen und so, ist auch die Aufforderung vom Nachweis von einer allfälligen Schwangerschaft drin gewesen. Und ich meine, wir schauen uns an und es ist so hanebüchen.
Absurd.
Oder das denkst du so, was ist da eigentlich los? Jetzt, was denkst du, was hat der Vermieter gesagt, wieso er das macht?
Ja, vielleicht hat er sich entschieden, ich weiß gar nicht, ob man das darf, dass er einfach keine Familie will in seinen Wohnungen haben. Und ich nicht. Ja, wobei, ich meine, das ist absurd, es kann irgendjemand in die Wohnung kommen und dann halt ein Jahr später oder zwei Jahre später noch Familie werden. Also, ich kann es nicht erklären. Ehrlich gesagt, ich habe keine Idee, warum man das wollen würde.
Ja, es ist genau umgekehrt sein Argument. Es ist ein Linksthema, weil der Vermieter hat sich auf den Standpunkt gestellt, man hat ja Wohnungsknappheit in der Stadt. Und mit dem Kriterium, das erlaube ihm, grössere Wohnungen Bewerbende zu vergeben, die erst bei der Familienplanung sagen, aber noch kein Kind haben und so gegenüber Familien, die schon ein Kind haben, nicht benachteiligt würden. Außerdem wird die Daten dann auch gelöscht, wenn eine Bewerbung nicht erfolgreich sei.
Ja, das sind interessante Überlegungen, die der Mensch da macht. Aber scheinbar macht er das gescheiter nicht mehr.
Nein, er hat ihn das offensichtlich angepasst. Und eben, ich meine, das Ganze ist recht abgründig, oder? Also, du darfst sicher als Vermieter sagen, ich will die Familie berücksichtigen. Das kannst du auch Transparenz machen, schon in den Wohnungsinseraten, oder am besten. Ich meine, je nachdem, wie du organisiert bist, kannst du seinen Zweck hineinnehmen, wenn du eine Aktiengesellschaft bist oder eine Genossenschaftsstiftung, was auch immer, die da vermietet. Aber, ja, Nachweis von einer Schwangerschaft, oder? Also, was heisst da Familienplanung? Sag erst im Gang. Also, da ist man immerhin schon schwanger, oder?
Ja, genau. Und was ist denn mit denen, muss ich jetzt einfach gesagt haben, wir wollen dann gerne Kind haben, mal. Das ist ja dann auch schon quasi miteinander vereinbart. Das ist einfach noch nicht so klar, oder? Also, ja, es ist ein Witz.
Es ist nicht so klar, oder? Und dann hast du auch die Fälle, ich meine, oder? Also, Kind haben ist nicht einfach so planbar, oder? Also, bei einer Schwangerschaft können leider Sachen schief gehen. Du kannst dich anders entscheiden, Beziehung geht auseinander, oder? Wenn noch niemand schwanger ist und so. Also, recht abgründig. Aber darum ist mir das Beispiel auch aufgefallen.
Interessant. Also, das heisst, es ist dem Fall schon noch spannend, wenn man in dem Bericht ein bisschen umschneugt. Und dann können wir uns auf weitere vielleicht Themen von dem Bericht freuen und auch auf weitere Berichte von verschiedenen Kantonen, wie du gesagt hast. Ja?
Auf jeden Fall. Und der Bericht, man merkt vielleicht, hat mir wirklich Freude gemacht. Wirklich einen schönen Bericht. Also ich bin jetzt auch nicht so auf Detailkritik und so eingegangen, was es natürlich immer gibt, aber man muss sagen, da hat, finde ich, das Team vom EDIP wirklich gute Arbeit geleistet. Und von dem können auch wir noch darüber reden, auch wir wünschen, dass andere, ja, ein bisschen eben in Anführungszeichen verwurstet, was da eigentlich drinsteht. Weil es ist doch noch eindrücklich, was in so einem Berichtsjahr da bei dieser doch ja relativ kleinen Behörde alles in allem, was da alles gelaufen ist.
Super, und du hast ja gesagt, wir tun es dann in den Shownotes verlinken, da kann man nicht gerade anschauen.
Genau, wie immer, unsere Shownotes. Also schaut rein, liebes Publikum, dann ja, sind wir gut bedient.